Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, der Online-Vermögensverwalter, der seit 10 Jahren Komfort und Transparenz vereint.
NZZ Akzent. Das Haus mitten in der Stadt Teheran wurde getroffen, mehrfach. Aber die Gebäude ringsherum, die sehen unversehrt aus. In einer nahen Parkanlage stehen Bäume, ganz in der Nähe steht sogar die Residenz des iranischen Präsidenten. Dieser Angriff hier, der war gezielt.
Der oberste Führer des Iran ist tot.
Der oberste iranische Führer Khamenei ist tot. Inzwischen
hat We're getting information from Israeli sources that the Ayatollah is dead.
Gezielt getroffen wurde ein Haus des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Ali Khamenei. Und hier wurde er auch getötet, Marco.
Ja, ganz genau. Das war die Residenz vom Revolutionsführer Khamenei. Also sagte man zumindest damals, es sei seine Residenz. Ich nehme an, er hatte mehrere, weil ihm natürlich klar war, dass er von den Israelis und aber auch den Amerikanern beobachtet wird und dass er ein Ziel ist. An jenem Tag öffnete sich plötzlich ein einmaliges Zeitfenster und sie hatten einen Hinweis auf ein sehr hochrangiges Treffen, also Khamenei und wichtige Mitglieder seines engsten Zirkels. Und klar ist, der Angriff auf Khamenei ist keine Operation, die von jetzt auf gleich stattgefunden hat, sondern sie bedurfte jahrelanger Vorarbeit.
Militärische Operationen sind oft der Endpunkt jahrelanger Geheimdienstarbeit. Wie diese Arbeit wohl funktionierte, um Ali Khamenei im Iran zu töten, bespreche ich heute mit Marco Seliger, unserem Redaktor für Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Berlin. Ich bin Simon Schaffer. Du hast jetzt dazu recherchiert. Kannst du es da mal ein bisschen mitnehmen? Also wieso wussten der Mossad und die CIA von diesem Treffen zum Beispiel?
Das kann man natürlich nur spekulieren. Man kann viele Gespräche führen mit Geheimdienst- oder Nachrichtendienstexperten, die einem dann erklären können, wie arbeiten Geheimdienste, um ein Bewegungsprofil von jemandem wie Ali Khamenei zu erstellen und wie arbeiten sie, um am Ende eine solche Operation ausführen zu können. Was man sagen kann, denke ich, ist, die Kernarbeit im Iran leistet seit Jahrzehnten der Mossad, der israelische Geheimdienst. Und gemeinsam mit der CIA, Mossad und CIA, sind, wenn man so will, enge Verbündete, auch wenn es das in der Geheimdienstwelt so gar nicht gibt. Aber man tauscht Informationen aus, man operiert teilweise gemeinsam. Und so werden beide sicherlich sich auch im Zusammenhang mit der Tötung von Khamenei im Vorfeld ausgetauscht und sie werden auch kooperiert haben.
Wie gehen Sie dabei vor?
Nun, im Iran gibt es keine homogene Bevölkerung. Also es gibt viele Gruppen, die verschiedene Gründe haben, warum sie für einen ausländischen Geheimdienst arbeiten. Auch für den Geheimdienst des großen Satans USA und des kleinen Satans Israel. Und da spielen verschiedene Gründe eine Rolle. Das kann um Geld gehen. Ja, wenn man sein Land verrät und sich in wirklich enorme Lebensgefahr begibt, denn wenn man auffliegt, ist man im Prinzip tot. Dann will man sich das natürlich auch gut bezahlen lassen. Aber es gibt auch noch andere Gründe, weshalb Menschen zu einem Verräter werden, zu einer Geheimdienstquelle. Unter anderem gehört dazu Kompromat. In der Geheimdienstwelt ist das eine ganz weit verbreitete alte Methode. Kompromat kann zum Beispiel im Iran sein, wenn jemand für das Regime arbeitet, aber gegen die Regeln des Regimes verstößt. Beispielsweise fremdgeht, eine Affäre hat, ein uneheliches Kind, solche Dinge, auch korrupt ist. Und das finden gute Geheimdienste wie der israelische Mossad oder auch die CIA heraus. Und dann haben sie ein Erpressungsmittel gegen denjenigen. Und auf diese Weise beschaffen sie vielfach Informationen.
Das heißt ja gleichzeitig aber auch, dass diese Zusammenarbeit dann mit den ausländischen Geheimdiensten zum Teil nicht ganz freiwillig geschieht und vielleicht eben auch aus Zwang. Sind denn solche Informanten wirklich verlässlich?
Das ist eine sehr wesentliche Frage bei der Geheimdienstarbeit, denn man kann sich natürlich nie sicher sein, ob die wirklich die Wahrheit sagen. Denn sie sind ja Verräter. Auch das darf man nie vergessen. Und natürlich weiß auch die Gegenseite, also die iranische Seite, wie CIA und Mossad operieren und agieren. So, und dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass es Gegenoperationen gibt, dass also sprich die Iraner dem Mossad oder der CIA ein U-Boot einpflanzen. Also jemand, der quasi umgedreht ist, der vorgibt, er sei auf Seiten der Amerikaner oder Israelis, aber eigentlich auf der Payroll der Iraner steht. Und dazu, um das zu verhindern, um dem zu entgegnen, muss man seitens der CIA oder auch des Mossad darauf setzen, dass man nicht nur eine Quelle hat, die einem die Informationen gibt, sondern man muss die Informationen, die einem eine Quelle gibt, durch andere Quellen gegenchecken. Und natürlich ist es so, dass im Iran auch über viele Jahre inzwischen die Geheimdienste ihre Quellen haben. Da sitzen verlässliche Leute, die ihnen auch in der Vergangenheit schon gute Informationen geliefert haben. Und die braucht man natürlich, um wiederum Quellen abzuprüfen, die jetzt noch relativ neu sind, die einem neue Informationen geben. Also das ist ein sehr dichtes und ausbaldowertes Netz, das da Geheimdienste haben müssen. Aber es ist auch nicht so, dass das immer konfliktfrei funktioniert. Also es gibt da durchaus auch Beispiele, wo es schiefgegangen ist.
Was weiß man von der Tötung von Khamenei jetzt? Waren da wahrscheinlich auch Informanten im Spiel, nehme ich jetzt mal an. Also welche Rolle haben die gespielt?
Also davon gehe ich aus. Das weiß man natürlich nicht sicher. Und die Geheimdienste werden ihre Informationen, wie es zur Tötung erstmal, dass dieser Termin stattfindet und dass Khamenei in dem Haus ist und dann auch zur Tötung, werden sie sich nicht auslassen. Das werden sie nicht an die große Glocke hängen. Das gehört zur Geheimdienstarbeit. Vielleicht erfährt man es mal in 50 Jahren. Aber man kann davon ausgehen, dass es menschliche Quellen waren, die da eine Rolle spielten, genauso wie Signal Intelligence, also technische Aufklärung. Möglicherweise spielten auch die Cyberattacken auf die Kameranetze eine Rolle. Und am Ende als Viertes gibt es auch noch die sogenannten OSINT-Quellen, also das sind Open Sources, das kann man also alles, was man im Internet finden kann. Das alles sind die Quellen, die zusammenfließen und dann muss man diese ganzen Informationen herausfiltern, analysieren und da einen Schlachtplan machen.
Dann bleiben wir doch mal noch bei Signal Intelligence, also bei der technischen Aufklärung jetzt mal. Wie kann so etwas ablaufen?
Also bekannt ist, dass insbesondere die USA über ein großes, ausgeklügeltes und technisch sehr versiertes Abhörnetz verfügen. Das sind teilweise über Satelliten, das funktioniert über Flugzeuge, das funktioniert über Abhöranlagen, die Amerikaner ja weltweit aufgestellt haben. SIGINT, also Signal Intelligence, Drohnen, Flugzeuge, was auch immer. Darüber kann man Milliarden an Signalen, an Informationen abfangen. Und dann gibt es auch noch diese Internetkabel, Internetknotenpunkte. Man muss sich das ganz einfach vorstellen, so ein riesiges Internetkabel liegt im Ozean, es kommt irgendwo raus an der Küste. Das zapfen sie an und hören sozusagen und lesen mit, was da an Datenverkehr durchgeht. Das kannst du natürlich nur noch heutzutage bei den Datenmengen nur noch über künstliche Intelligenz filtern. Aber am Ende ergibt sich dann irgendwann ein Bild.
Genau, und wie macht man sich denn ein Bild bei jemandem wie jetzt einem Ali Khamenei, der ja abgeschirmt wird, der wo wahrscheinlich auch fähiges Sicherheitspersonal drumherum ist, die technische Möglichkeiten haben und so weiter?
Naja, vielleicht ist es nicht direkt Ali Khamenei, der kommuniziert hat. Und vielleicht ist es auch nicht sein direkter persönlicher Berater und vielleicht ist es auch noch nicht sein direkter Personenschützer. Aber dieser Mensch hat Fahrer, dieser Mensch hat ein erweitertes Umfeld, er hat Köche, er hat Hausbedienstete, er hat alles Mögliche, er hat auch eine erweiterte Security. Also alles Leute, die im erweiterten Umfeld tätig sind. Und es dauert ein bisschen, aber irgendwann findet man die. Und dann findet man ihre Handys, dann zapft man die an, dann findet man raus, wer ist denn deren Frau oder deren Kind. Also es gibt die multiplesten Möglichkeiten, solche Leute anzubohren und dann Informationen zu sammeln. Wie gesagt, das dauert lange, aber diese Möglichkeiten gibt es.
Wir sind gleich zurück.
Ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio, mit True Wealth investieren Sie einfach, transparent und kosteneffizient. Neu mit dem praktischen Entnahmeplan. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Also die Geheimdienste arbeiten mit Informanten zum einen und sie sammeln dann auch alles Mögliche an Daten und sie hören auch ab. Und du hast vorhin noch Open Source Intelligence, also OSINT, erwähnt. Informationen aus dem Internet, die zum Beispiel jetzt auch ich finden könnte, öffentlich. Was genau sammelt der Geheimdienst da?
Ja, wenn wir über die OSINT-Daten, also Open Sources, sprechen, da reden wir natürlich über Social-Media-Auftritte, Social-Media-Bilder, Videos. Das sind Termine, die jetzt beispielsweise Khamenei hatte und wahrgenommen hat. Man kann da mitunter auch Geodaten finden. Das heißt, man weiß, wann war das, wo war das. Man kann solche Geodaten aber auch rausnehmen. Ja, das muss man auch wissen. Sodass das immer eine Frage ist, wie sorgfältig sind die Iraner da eigentlich umgegangen mit den ganzen Daten. Und natürlich kann man auch Satellitenbilder finden und da sind die Amerikaner ja sehr, sehr gut. Das heißt, sie können ihre Satelliten ausrichten auf bestimmte Treffen, wenn sie öffentlich stattfinden und unter freiem Himmel und dann beobachten, was da passiert. Sie können aber auch beobachten, wenn eine Wagenkolonne von Khamenei irgendwo vorgefahren ist, er ausgestiegen ist. Das alles lässt sich beobachten und analysieren.
Und dann, wenn man das alles hat, also diese riesigen Datenmengen, alle diese Punkte aus den verschiedenen Quellen, wie gehen die Geheimdienste dann vor? Also was machen sie genau damit?
Ja, das ist im Prinzip dann die große Kunst. Diese große Kunst, also aus all den Informationen, die man über die ganze Zeit gesammelt hat, ein Bild zu bauen, mit dem dann auch Menschen was anfangen können. Dazu braucht man heutzutage künstliche Intelligenz und Systeme, die das können. Ich gehe stark davon aus, dass die Israelis sich ihre eigenen Systeme gebaut haben. Also die haben sie, ja, Datenanalyse, Instrumente, die ihnen dann am Ende solche Ergebnisse auswerfen. In den USA wissen wir, dass es eine Firma gibt, die heißt Palantir. Die gibt es seit ungefähr 20 Jahren, die sich auf sowas spezialisiert hat. Also auf die Analyse von riesigen Datenmengen.
Ja, und dann fließt alles zusammen. Also dann auch die Informationen des Chauffeurs zum Beispiel mit seinem Handy oder die Social-Media-Auftritte, wer war, wo, wann und die abgehörten Telefone und so weiter. Und am Schluss hat man dann den Aufenthaltsort von einem Ali Khamenei zum Beispiel. Ich nehme mal an, solche Operationen, die gab es auch schon in der Vergangenheit, oder? Das ist ja nicht ganz neu.
Die hat es natürlich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder gegeben, also in den letzten 2-3 Jahrzehnten. Das konnte man im Irak sehen oder auch in Afghanistan, in Pakistan, wenn es darum ging, gesuchte Taliban-Führer oder Terroristenführer auszuschalten. Dann haben die Amerikaner ähnlich agiert und dann sind nach Wochen oder monatelanger Geheimdiensttätigkeit hat man dann herausgefunden, dass sich der Führer XY in einem Haus in der Provinz Khost trifft und dann hat man eine Rakete von einer Drohne oder von einem Flugzeug geschickt.
Um zum Schluss noch ein bisschen in die Diskussion zu gehen, also das eine ist ja, Daten zu sammeln, sie für sich zu nutzen, daraus Profile zu erstellen und so weiter. Die Tötung schlussendlich eines Staatsführers, was ja auch völkerrechtlich Fragezeichen aufwirkt, das ist dann ja eine andere Dimension, oder? Also das Ausschalten, ist das dann Geheimdienstsache?
In der Regel machen die Geheimdienste das nicht und das war es auch im Fall von Khamenei und seiner Tötung. Die CIA und der Mossad haben die Vorarbeit geleistet über Jahre. Sie haben am Ende das Ziel lokalisiert und haben den Vorschlag gemacht, wann man dieses Ziel jetzt am besten treffen kann. Das ist die Zeitangabe. Das ist das Zeitfenster, was sich geöffnet hat. Aber den eigentlichen Militärschlag, den Angriff, das Bombardement, das macht das Militär. Jedenfalls nach allem, was man weiß, waren es amerikanische und oder israelische Kampfflugzeuge oder andere Systeme aus der Luft, könnten ja auch Drohnen gewesen sein, die mehr als 30 Bomben und Raketen auf dieses Anwesen von Khamenei verfeuert haben sollen.
Danke dir, Marco.
Sehr gerne.
Das war der Akzent mit Marco Seliger in Berlin. Er ist bei uns für Sicherheits- und Verteidigungspolitik zuständig. Zum Schluss noch zwei Dinge hier. Geopolitisch stellen sich durch den Iran-Krieg viele neue Fragen. Und eine davon, warum hilft China, das eigentlich mit dem Iran verbündet ist, dem Regime bisher so wenig? Dem geht David Vogel in der heutigen Folge von NZZ Geopolitik nach. Ein Link ist in der Folgenbeschreibung. Und dann zum zweiten Link dort. Wir haben eine Umfrage gestartet und würden gerne von euch wissen, wie ihr zu einem politischen Podcast rund um die Schweiz steht. Falls ihr also 5 Minuten Zeit habt, füllt die Umfrage doch aus. Mein Name ist Simon Schaffer. Danke, bis zum nächsten Mal.